Die Kinder, wenn sie möchten, können auch rübergehen. Ihr könnt aber auch da bleiben, denn Vergebung ist auch ein Thema, was eigentlich jede Altersklasse angeht. Wie Gott mir, so ich dir. So könnte man im Grunde die Botschaft von diesem Text, den wir gerade gehört haben in der Schriftlesung, so könnte man dieses Bibelwort überschreiben. Wie Gott mir, so ich dir. Es geht in diesem Text um Vergebung. Darum, dass man etwas loslässt, dass man einen Menschen loslässt, den man vorher gepackt hat, wo etwas angefallen ist. Da lässt man, soll man loslassen, sagt Jesus. Vergebung, das war so die Anfangsfrage, mit der Jesus an Petrus an Jesus herantrat. In Vers 21 lesen wir das nochmal, dass Petrus sich so Gedanken gemacht hat. Petrus trat zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder oder meiner Schwester, die an mir sündigt, vergeben? Genügt denn 7-mal? Und Jesus sagte: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und diese Frage, die ist nicht irgendwas Theoretisches, sondern die Frage, die geht uns doch alle an, denn wir sind ja als Menschen eine total zusammengewürfelte Truppe. Hier in der Gemeinde, aber auch in der Verwandtschaft sind wir unterschiedlich oder im Kollegium, in der Nachbarschaft. Wir Menschen sind wunderbar verschieden. Erstmal eine ganz tolle Erfindung von Gott, dass wir so unterschiedlich sind. Aber damit gibt es eben auch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Überzeugungen und unterschiedliche Erfahrungen und Standpunkte. Und weil wir Menschen eben auch Sünder sind, sagt die Bibel, deswegen wollen wir unseren eigenen Kopf dann durchsetzen und dann knallt es manchmal in der Beziehung. Weil wir nicht miteinander können, weil wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann knallt es mal ganz sachlich, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, und manchmal auch wegen Kleinigkeiten, wegen Äußerlichkeiten. Und was passiert dann mit der Beziehung zwischen uns Menschen? Wir werden verletzt oder wir verletzen andere, es tut uns dann leid, aber manchmal gehen wir dann auf Distanz. Und Jesus, der will ja, dass wir einander lieb haben. Und aus der Distanz kannst du keinen lieb haben. Ein Sicherheitsabstand funktioniert beim Lieben nicht. Leider ist dieser Sicherheitsabstand, die Sünde, die Trennung, dass etwas kaputt gegangen ist zwischen Menschen, das ist normal geworden in dieser Welt. Aber Petrus, der stellt nun Jesus diese Frage: Was ist denn Gottes Meinung dazu, Jesus? Als Sohn Gottes, was sagst du denn dazu? Wie oft soll ich denn nach einem Konflikt dem anderen noch eine Chance geben, auf den Konfliktgegner zugehen, die Sache versuchen zu bereinigen? Und da ist Petrus ein Kind seiner Zeit und im antiken Judentum, da gab es für alles Spielregeln. Da konntest du an einer Hand abzählen, was du zu tun hast und wie du es zu tun hast. Die hatten ganz viele Gesetze und Gebote. Und Petrus, der will hier so ein Patentrezept von Jesus und sagt: Du, 7 Tage hat die Woche. Gott hat die Welt in 7 Tagen gemacht. 7 ist eine biblische Zahl. Reicht denn 7-mal? Das ist doch schon was Großzügiges, wenn ich 7-mal auf meinen Schuldiger zugehe. Petrus, der wollte wissen, welche Regeln er nun anwenden kann für seine zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Jesus antwortete: nischt mit 7. 70-mal 7. Schlag nochmal ordentlich was drauf. Und was er damit meinte, ist nicht, dass wir dann nach 490 Mal, dass wir also Striche führen können, 70 mal 7 haben wir dann irgendwann fertig und dann ist vorbei, sondern Jesus drückt mit dieser Übertreibung aus: Es ist eigentlich Quatsch, in Beziehungsfragen zu zählen, wie oft ich denn auf den anderen zugehen soll. Es geht hier nicht um Striche, die wir auf der Liste haben, sondern Vergebung, wenn etwas kaputt ist, dann kann es nur entweder wieder heile werden oder nicht. Ganz oder gar nicht. Es hat vielmehr mit einer Herzenseinstellung zu tun. Will ich dem anderen nur ein bisschen vergeben und irgendwann bin ich fertig damit? Oder will ich ihm wirklich vergeben und ihn wieder in mein Leben hineinlassen, wo er vorher außen stand? Und diese Grundeinstellung, die hat Jesus nun wie so oft verpackt in einem Gleichnis. Und das können wir hier lesen im Matthäus-Evangelium in Kapitel 18. Diese Grundeinstellung, über die Jesus hier spricht, hat 2 Teile, die aufeinander aufbauen. Du kannst sagen, da gibt es ein Fundament, unten eine Grundlage, und dann oben kommt das drauf, was du ganz praktisch anwenden kannst. Und in diesem Gleichnis, da benutzt er auch 2 große Begriffe, die für unsere Fragen nach Vergebung ganz zentral sind. Und diese Begriffe wollen wir uns nun genauer anschauen. Im ersten Teil, da lese ich nochmal die Verse 23 bis 25 für uns vor. Jesus sagt: Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als sie anfingen abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Das erste große Thema, der erste große Begriff, der auch für uns beim Vergeben wichtig ist, das ist das Wort Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Jesus erzählt, dass hier Ungerechtigkeit passiert ist. Ein Vertrauensverhältnis von einem König zu seinem Mitarbeiter, dieses Verhältnis wurde massiv gestört. 10.000 Zentner Silber, ein Zentner sind ja 50 Kilo, 10.000 Zentner, das war keine Kleinigkeit, keine Peanuts, sondern das ist umgerechnet so eine unfassbare Summe von ungefähr 90 Millionen Euro heute. Und die meisten Hörer von Jesus, die haben nicht 10.000 Zentner in ihrem Leben gesehen, die hatten nicht mal ein Zentner Silber in ihrem Leben vor Augen gehabt. Das war utopisch viel für so einen normalen Arbeiter auf der Straße. In dem Gleichnis ist nicht so wichtig, womit der Knecht das Geld, wofür er das ausgegeben hat. Es zählt einfach nur, als Kasse gemacht wird, als der Kredit zurückgezahlt werden muss, als die Zahlen auf den Tisch kommen sollen, da kann er einfach nichts zurückgeben. Etwas nicht zurückgeben, was einem anvertraut ist, das ist Ungerechtigkeit, im Grunde Diebstahl von dem, der etwas geborgt, geliehen hat. Stell dir einfach mal vor, ich leihe dir mein Auto aus und du gibst es mir zurück am Zahltag, aber es ist nur noch das Lenkrad und ein paar Radkappen. Der Rest ist irgendwo kaputt oder in Polen verkauft. Der Knecht, der ist zweifelsfrei schuldig. Er hat es einfach nicht geschafft, was ihm anvertraut wurde, ordentlich mit umzugehen. Er musste nach allen Regeln, die es damals in der Antike gab, dafür haften, mit Leib und mit Leben und mit der ganzen Familie. Die wurden dann als Sklaven verkauft und anders ging das nicht. Und für die damaligen Hörer war klar, dieser König, der ist der, der geschädigt wurde. Ihm ist die Ungerechtigkeit passiert. Und immer wenn Jesus von einem König geredet hat, dann hat er damit wen anders gemeint. Nicht den König Herodes in Jerusalem, sondern den König aller Könige, Gott. In dem Psalm, im Psalm 93, 96, 99, da beten die Juden folgende Verse: Der Herr, also der Eigenname Gottes, Jahwe, ist König. Gott ist unser König. Und hier war klar bei diesem Gleichnis, wer der König ist. Natürlich, Gott ist der, der uns das Leben gibt, uns Menschen das Leben gibt, dir und mir, unsere Zeit, unsere Kraft, unseren Intellekt, all das. Und er fordert als unser Schöpfer, dass wir als seine Geschöpfe das Beste damit machen, dass wir es nutzen und dass wir ihn damit verherrlichen, unseren Schöpfer. Es ist nur gerecht, wenn das Geschöpf das tut, was der Schöpfer beabsichtigt hat. Es ist nur gerecht, wenn du das tust, was Gott mit deinem Leben für dein Leben vorgesehen hat. Aber die Diagnose hier in diesem Gleichnis ist ganz eindeutig: Der Mensch hier, dieser Knecht, der hat das Ziel von seinem König verfehlt. Und der Knecht, der hat dieses Kapital vom König verjubelt. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann gibt es auch Dinge, die mir auffallen, wo ich sage, ich habe das, was Gott mir anvertraut hat in manchen Phasen meines Lebens und auch an manchen Stellen in der letzten Woche, verjubelt und nicht gut eingesetzt. Ich bin Sünder, ich merke das daran. Statt heilig und gerecht zu sein wie unser Gott, bin ich nicht immer heilig und gerecht. Ich habe manchmal auch keine guten Gedanken. Manchmal liebe ich zu wenig, gehe nicht die Extrameile mit wem anders. Manchmal sündige ich mehr, als ich sollte. Manchmal tue ich mich schwer mit Vergebung. Wir verschwenden für viele Dinge unsere Lebenszeit, das, was Gott uns gegeben hat, unsere Kraft, unser Geld, unsere Aufmerksamkeit, Wie viele Stunden habt ihr diese Woche Netflix geguckt oder Amazon Prime oder irgendwelche anderen Sachen? Kann man ja mal machen. Aber wenn man nur noch in diesen Medien lebt, dann wirst du gelebt und es verschwendet deine Zeit. Wir gehen so achtlos mit unserem Leben um, mit den Mitmenschen, sogar mit der Natur, mit den Tieren, mit der Welt, die Gott uns gegeben hat. Wir sind achtlos mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Und mit so einer Ungerechtigkeit, da kann der gerechte Gott nicht mit zu tun haben. Die Bibel sagt klar, Gott hasst die Sünde, aber er liebt uns Sünder. Also muss er gucken, wie er die Beziehung wieder hinkriegt. Hier an dieser Stelle ist erstmal die Beziehung gestört. Der Schuldner, der wird festgehalten, in ein Gefängnis gesteckt. Er wird isoliert von diesem guten König. Und so ist es auch bei uns manchmal, wenn wir sagen, dieser Mensch, der schuldet mir doch was, da habe ich noch eine Rechnung offen. Das wirst du mir büßen. Dann halte ich den anderen fest, ich halte ihn auf Abstand und sage, du brauchst mir ja nicht mehr kommen hier. Damit liebe ich nicht, sondern die Sünde bleibt. Doch an dieser Stelle, da bekommt von Jesus die Geschichte eine richtig wunderbare Wendung. Etwas, was auch unser Leben wunderbar wenden kann, was unsere Beziehung wunderbar wenden kann. Vers 26 und 27 lese ich uns vor. Der Knecht, der fiel dem König zu Füßen und der flehte ihn an und sprach, hab doch Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Der Knecht, der vorher festgenagelt war mit seiner Schuld, er wird freigelassen. 90 Millionen, aber der König, der sagt, ich lass dich frei. Es ist mir wichtiger, dass wir wieder ins Reine kommen miteinander. Und er lässt ihn nicht nur aus dem Gefängnis wieder raus, und damit lässt er ihn wieder dichter an sich ran, sondern er erlässt ihm auch die ganze Summe und sagt nicht, dass du jetzt für 200 Menschen leben, jeden Tag das abarbeiten musst. Denn so viel ist 90 Millionen umgerechnet gewesen. So ist unser Gott, so ist unser König. Er ist gerecht und er zieht uns zur Rechenschaft, aber er ist auch heilig, voller Güte und Gnade. Nichts und niemand hätte von diesem König verlangen können, den Mann freizulassen. Der hätte betteln können wie sonst was. Niemand hätte ihn dazu bringen können, ihn freizulassen. Aber der König hat ein Herz, das sich erweichen lässt. Und unser Gott hat ein Herz, das sich erweichen lässt. Und wenn wir bitten, dann wird uns gegeben. Wenn wir anklopfen bei unserem Gott, dann wird uns aufgetan. Wir haben einen Gott, der bereinigen möchte, der unser Leben neu machen möchte, der uns wieder neu einlädt in die Beziehung zu ihm. Gott hat alles bezahlt, was uns von ihm getrennt hat. Er sandte aus Liebe seinen Sohn Jesus Christus, damit er deine 90 Millionen und meine 90 Millionen und die 90 Millionen von jedem anderen Prenzlauer und Uckermärker und Weltbürger, dass er diese Schuld ein für alle Mal bezahlt. Wer Gott mit ehrlichem Herzen um Vergebung bittet, dem gewährt er um Jesu Willen Freiheit, denn Jesus hat den Preis bezahlt. Halleluja. Vergebung kann man mit Loslassen übersetzen. Den anderen loslassen, ihn wieder einladen in die Beziehung. Und der König, der ließ frei den, der gerechterweise im Gefängnis saß. Und das ist auch der große Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Denn alle Menschen auf dieser Erde haben Gottes heilige Maßstäbe verletzt. Niemand ist so toll, wie er sein sollte. Niemand liebt so sehr, wie er sollte. Wir alle haben die ewige Verdammnis verdient, laut der Bibel. Aber ein Christ, der bittet eben Gott um Gnade. Und er darf deswegen auch Gottes Gnade durch Jesus Christus bekommen. Ein Nichtchrist ist nicht besser oder schlechter als ich oder du. Aber ein Nichtchrist, der hat einen Unterschied. Er bittet Gott nicht. Er sagt, boah, den Jesus, den brauche ich nicht. Nö, Wenn hier eine Schuld ist, dann zahle ich das selber. Ich bin doch meines Glückes Schmied. Ich bin doch gut. Aber wer nicht um Gnade bittet, der bekommt bei Gott auch keine Gnade. Es fängt damit an, dass es Klick macht im Kopf. Ich brauche Gnade, ich schaffe es nicht. Die Nichtchristen, die müssen dann die Konsequenzen ihres gottlosen Lebens bis in alle Ewigkeit eben alleine tragen. Für uns als Christen hat Jesus die Schuld getragen. Das ist der Unterschied. Wir sind nicht besser als alle anderen. Kein Deut, vielleicht sogar schlechter. Aber wir haben Jesus, der unsere Schuld getragen hat, ein für alle Mal. Wie schön wäre das, wenn die Geschichte hier vorbei wäre. Friede, Freude, Eierkuchen, Gott ist einer, der begnadigt. Toll, von Gott können wir so viel lernen. Aber jetzt kommt der Haken. Und der betrifft uns auch alle, die sich Christen nennen, alle, die heute Abend mal mitfeiern wollen. Denn Jesus ist an der Stelle noch nicht fertig gewesen. Denn wer Gottes Gnade und Gerechtigkeit erlebt hat, der kann und der darf nicht mehr so weitermachen wie vorher. Und so lese ich den zweiten Teil der Geschichte ab Vers 28. Da ging dieser Knecht hinaus und er traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern er ging hin und warf den anderen ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, da wurden sie sehr traurig, sie wurden betrübt. Sie kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Und da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch Erbarmen haben sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder sein Bruder und seiner Schwester. Jesus, der baut einen riesengroßen Kontrast hier auf. Der Mensch, der eben noch einen Augenblick vorher unendlich viel Gutes und Liebe und Erbarmen bekommen hat, 90 Millionen erlassen bekommen hat, der geht im nächsten Moment hin und der packt den anderen richtig grob. Und er würgt ihn, steht hier wörtlich da, er würgt den anderen, der ihm im Vergleich dazu gar nicht viel geschuldet hat. Das waren 3 Monatsgehälter, umgerechnet beim Tagelöhner, die der andere geschuldet hat, im Vergleich zu 90 Millionen, einer unaussprechlichen Summe. Und das kommt noch krasser. Der Mitknecht, der geht jetzt auch auf die Knie und sagt: Du, und er bittet exakt mit den gleichen Worten um Gnade, die vorher der Mann ein paar Minuten vorher noch beim König gesagt hat. Hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Exakt das Gleiche. Und die Reaktion von dem Mann ist exakt ganz anders. Nichts kapiert. Und das ist dann in Sachen Gerechtigkeit ein himmelschreiendes Unrecht. Da ist ein Mann, und hier steht wörtlich, er wollte ihm nicht vergeben. Er wollte nicht. Und deswegen wirft er den Schuldner ins Gefängnis. Hartherzig. Rigoros. Man kann verstehen, dass Menschen mit dem Vergeben Mühe haben. Manche tun sich leichter, andere schwer. Aber gerade die, die noch nie selber Vergebung erlebt haben, die tun sich sehr schwer, weil sie denken, ja, wenn ich denen jetzt auch noch die Schuld vergebe, wenn ich den anderen noch loslasse, dann habe ich ja gar nichts mehr. Er hat mich verletzt, jetzt schuldet er mir wenigstens was und ich bestehe darauf, dass er dafür blutet. Aber hier ist offensichtlich, dass der Mensch schon Gnade erlebt hat, dass er Vergebung erlebt hat in einem viel, viel größeren Maßstab. Und hier steht, er wollte einfach nicht. Er hat nichts aus der Barmherzigkeit seines guten Königs gelernt. Und als das dann rauskommt, na, alles wird offenbar werden vor Gott eines Tages. Spätestens, wenn wir vor Jesus stehen, wird alles, was wir verzapft haben, rauskommen. Und da kommt dann raus, und der König, der zieht hier an dieser Stelle sogar seinen Freispruch heraus. Kann man die Gnade Gottes, kann man die Rettung, kann man das Heil verlieren? Hier steht ja. Hier steht ja. Gott wird alles dafür tun, dass wir nie dahin kommen. Er wird uns immer lieben, er wird uns immer gnädig sein, wenn wir ihn um Vergebung bitten, egal was du ausgefressen hast. Es gibt nichts, was Gott wirklich schocken kann. Für alles hat Jesus bezahlt, wenn du bereit bist, mit ihm reinen Tisch zu machen und zu sagen, es tut mir leid, hab Gnade mit mir. Aber wenn du nicht gnädig bist, wenn du nicht versuchst, so zu werden wie der Gott, an den du glaubst, dann sieht es schlecht aus. Dann ist da ein Prozess, der uns immer weiter wegbringt. Wir sollen doch als Jünger Jesu von Jesus lernen. Wir sollen als Kinder Gottes werden wie unser Vater im Himmel. Gnädig und barmherzig sein. Und hier geht es erstmal um das Wollen. Und dieser Mann wollte nicht. Jesus, der zieht noch einmal mit großen und drohenden Buchstaben ein Fazit, das als alle kapieren, seine Zuhörer damals und auch wir heute. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder sein Bruder und seiner Schwester. Ein Christ sein, ohne dass du anderen vergibst, das funktioniert auf Dauer nicht. Wenn du nicht mal willst, wenn du es nicht mal versuchst, dem anderen loszulassen, um Jesu willen, dann sieht es schlecht aus. Wir beten doch im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Wir können nicht erwarten, dass Gott immer sagt, ach ja, du mein liebes Kind, und den anderen würge ich und mache ihn fertig und liebe ihn nicht, sondern ich hasse den anderen. Das geht nicht. Es bedeutet, dass wir Gott, bei Gott lernen können, was es heißt zu vergeben. Und ich habe das in meinem Leben manchmal erlebt, dass es schwer ist, dass es ein Kampf ist, dass es ein Prozess ist, Menschen, die mich verletzt haben, die gegen mich waren, die gegen mich gearbeitet haben, loszulassen und zu sagen, im Namen Gottes, ich vergebe dir. Ich werde nicht der sein, der dich wirkt. Ich werde nicht der sein, der dich aus meinem Leben raushält. Ich gebe dir eine neue Chance, weil Gott mir neue Chancen gegeben hat. Ich schaff's nicht immer, aber Jesus, hilf mir dabei. Ich will vergeben. Es fängt mit dem Wollen an. Und im Epheserbrief, da steht, dass das Wollen und Vollbringen ein Werk Gottes ist in uns. Und hier im Umgang mit anderen Menschen geht es also darum, dass wir es wollen sollen. Das Vergeben, das Wiederherstellen von Beziehungen, so schwer es ist, dass wir zumindest lernen, den anderen nicht mehr zu würgen. Weil wisst ihr, was passiert, wenn ich den anderen würge, der an mir schuldig geworden ist? Ich habe die Hände nicht frei. Meine Hände kriegen einen Krampf. Ich bin mit dem anderen Menschen, der irgendwas an mir getan hat, verbunden, obwohl das vielleicht schon Jahre her ist. Weil ich nicht loslasse, kann ich nicht im Hier und Jetzt sein. Ich kann Gott nicht jubelnd loben, weil meine Hände ja noch blockiert sind. Und Jesus sagt, lass doch los. Gott hat dir so viel mehr losgelassen. Er hat dich durchkommen lassen um meinetwillen. Lass doch deinen Schuldner los. Der Himmel, der wird einmal bevölkert sein von Menschen, die sind nicht perfekt gewesen, aber die werden gelernt haben, loszulassen und zu vergeben. Und das ist ein Prozess. Es ist manchmal eine sehr schwere Schule. Aber wenn wir sagen, wir wollen nicht loslassen, dann haben wir ein Problem. Wenn wir als Christen sagen, wir wollen um Jesu Willen den anderen das, was gewesen ist, loslassen, dann bekommen wir unsere Hände zurück. Hände, die den anderen neue Menschen ja in den Arm nehmen können, die wieder dienen können, die arbeiten können für Gottes Ehre. Wir brauchen unsere Hände und unser Herz, unseren Geist. Wir brauchen so vieles, um Gott die Ehre zu machen. Jesus ist hier ganz klar, Gott bezieht unseren Umgang mit anderen ganz persönlich auf sich. Und das ist dann nur Heuchelei, wenn wir nachher Abendmahl nehmen zum Beispiel und wir wissen, im Grunde sind wir mit unserem Nächsten nicht im Reinen. Jesus, der hat in der Bergpredigt was Interessantes gesagt. Er hat da gesagt, ihr müsst vergeben. Matthäus 5, Vers 23. Wenn du im Gottesdienst bist, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe auf dem Altar liegen und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist. Es ist eine Entscheidung. Und Gottesdienst, wenn wir mit Menschen nicht im Reinen sind, funktioniert nicht. Gott möchte, dass unser Herz wieder weich wird, so wie Jesus sein Herz weich war. Dass wir den Mut und die Courage haben, Dinge zu klären mit Menschen und zu sagen, du, es ist dumm gelaufen, du warst schlecht drauf, ich war schlecht drauf, wie auch immer. Aber um Gottes Willen, komm, lass uns da nicht stehen bleiben. Ich will dich nicht festhalten. Ich möchte eher, dass du wieder auch zurückfindest und auch, dass unser Miteinander eine neue Qualität hat, die wir beide genießen können. Gott zu lieben und Menschen zu lieben, das sind zwei Seiten von der gleichen Münze. Und das wünsche ich mir heute für uns. Nachher wollen wir Abendmahl feiern. Und ich habe das schon erlebt im Gottesdienst, da wurde dann eine ganz lange Musikzeit, Lobpreiszeit gemacht, damit man die Möglichkeit hat, nochmal zu A und B in den Reihen zu gehen und vielleicht Sachen zu klären. Oder das Handy rauszuholen und zu sagen, oh Mama, du, heute ist Muttertag, ich habe, weißt du noch, ist dumm gelaufen letzte Woche. Wir können aber auch im Herzen einen Schritt gehen und sagen, Jesus, wenn ich heute das Abendmahl nehme, ich möchte es rein gewissens vor dir tun und du weißt, dass ich eine blockierte Beziehung zu A oder B oder C habe. Ich schaffe das jetzt auf die Schnelle vielleicht nicht zu klären, aber ich möchte Vergebung. Ich möchte das loslassen, was schiefgelaufen ist. Und ich möchte, dass wir beide, Jesus, du und ich, dass wir im Reinen sind. Hilf mir, dass auch ich mit meinem Bruder oder meiner Schwester A und B, dass wir auch wieder ins Reine kommen. Hilf mir dabei. Gib mir Mut, dass ich mal auf den Menschen zugehe und die Hand reiche und sage, ja, dumm gelaufen, komm, lass uns wieder weitermachen und wieder neu miteinander anfangen. Das wünsche ich uns allen von Herzen, dass unsere Hände frei sind, Gott zu loben, Gott zu ehren und dass wir unsere Lebenszeit nicht verschwenden damit, Leute in Unvergebenheit festzuhalten. Amen.